Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Und dazu begrüßt sie Carsten Probst. Wegen antisemitischer Bildmotive steht die diesjährige Documenta in der Kritik. Das konnten wir ja schon in den letzten Wochen und Monaten ausgiebig verfolgen. Aber hinter den Debatten um die Documenta werden immer mehr auch übergreifende Fragen erkennbar, die weit über die Ausstellung selbst hinausgehen. Zum Beispiel die Frage, ist nun die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Europas nur um den Preis zu haben, dass plötzlich antisemitische Klischees toleriert werden? Oder in dem Zusammenhang wurden und werden ja auch die Grenzen der Kunstfreiheit thematisiert, nicht zuletzt und bemerkenswerterweise vom Bundespräsidenten. Man muss also vielleicht eine Politik gewärtigen, die das Ausstellungswesen künftig inhaltlich reguliert oder manche würden vielleicht auch sagen zensiert. Ziemlich fundamentale, ziemlich heikle Kulturfragen, an die ich mich jetzt in den nächsten knapp 25 Minuten mit Tom Holert herantasten möchte. Tom Holert ist unabhängiger Kunstwissenschaftler, Autor, Ausstellungskurator und seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen unter anderem auf den American Cultural Studies und auf Bild- und Wissenspolitik, gerade auch im Zusammenhang mit nicht westlichen Erkenntnisbegriffen. Tom Holer, lassen Sie uns kurz noch mal zu den Anfängen der Debatte zurückkehren, an den Januar dieses Jahres. Da gab es ja schon diese ersten etwas wolkigen Antisemitismusvorwürfe, die dann auch widerlegt wurden. Aber schon damals war eben so ein Muster erkennbar, dass der Vorwurf Antisemitismus immer so ein bisschen mit islamkritischen, islamophoben Untertönen unterlegt war, während dann die Verteidiger der Documenta den Kritikern implizit immer Rassismus vorwarfen. Also Rassismus versus Antisemitismus. Kann man die Documenta jetzt eigentlich überhaupt anschauen, ohne nicht überall Hakenkreuze zu sehen?
Das ist möglich, wie ich jetzt auch im Selbstversuch feststellen konnte. Ich denke, dass die Documenta durchaus auch im Bewusstsein des Eklats um das Banner von Taring Padi, der indonesischen Künstlergruppe und Aktivistengruppe, besucht werden kann, ohne dass man als Besucherin, als Besucher permanent mit dem Vergrößerungsglas durch die Ausstellungsräume läuft, um Spuren antisemitischer Gesinnung oder antisemitische Bildsprachen zu entdecken. Ich konnte auch feststellen, also nicht nur an mir selbst, sondern auch an den Besucherinnen um mich herum, dass das Angebot, das die Kuratorengruppe um Ruan Kopa, dem indonesischen Kollektiv, das die diesjährige Documenta künstlerisch verantwortet, dass diese Angebote durchaus wahrgenommen wurden, dass das Lumbung und das Nongkong, das Abhängen in den Räumen durchaus als Option angenommen wurde von einer Großzahl von Besucherinnen. Ich war sehr überrascht, wie gut besucht die Documenta an einem ganz normalen Wochentag ist. Was einen natürlich nicht enthebt von den bereits angesprochenen Problemen und Fragen. Die sind präsent, sie lassen sich natürlich nicht durch so eine sommerliche Stimmung wegdiskutieren.
Aber manche berichten auch, die Debatte sei abgehoben von der Documenta. Können Sie das nachvollziehen? Also hat sich etwas etabliert, was neben der Documenta quasi herläuft als Debatte, was sich verselbstständigt hat?
In gewisser Weise ist das der Fall. Andererseits fragt sich dann auch, wo man die Grenze setzt zwischen dem, was die Ausstellung mitteilt, vermittelt und was die Diskussion, die um sie geführt wird, eingeschrieben hat in das laufende Projekt. Also ich glaube nicht, dass es den beteiligten Künstlerinnen, den beteiligten Kuratorinnen und auch niemandem, der die Ausstellung besucht, egal sein kann, was sich auf der Ebene dieser Debatte um die Frage, ist der Postkolonialismus ein antisemitisches Projekt oder ist die Tatsache, dass ich in einem Bild, das vor 20 Jahren entstanden ist, in einem ganz anderen Zusammenhang, in einem ganz anderen politischen Kampf, dass dieses Bild in der Weise, wie es von vielen Stimmen, von vielen Seiten aus gefordert wurde, dann der Anlass sein könnte, die ganze Documenta als Institution, aber auch die diesjährige Ausgabe in Frage zu stellen und möglicherweise sogar zu schließen. Und das, mir scheint, dass dieser Punkt ist inzwischen überwunden. Also die Schließung der Documenta ist, glaube ich, kein Thema mehr, es sei denn, es tut sich jetzt noch mehr und es werden tatsächlich noch mehr inkriminierbare Objekte, Kunstwerke gefunden. Aber dass die Diskussion damit vom Tisch wäre, ist natürlich keineswegs der Fall.
Wie haben Sie denn die Diskussion eigentlich verfolgt mit dieser langsam aufsteigenden Heftigkeit von Januar an bis vielleicht zum Rücktritt von Sabine Schormann als Geschäftsführerin, was ja auch medial stark begleitet war?
Es gibt ja eine Vorgeschichte zu dem, was dann im Januar durch die Diskussion, die dieser Block des Bündnisses gegen Antisemitismus Kassel ausgelöst hat. Und diese Vorgeschichte setzt spätestens ein mit dem Mai 2019 mit dem sogenannten BDS-Beschluss des Bundestages und hat dann in der Zeit zwischen 2019 und dem Januar 2021 eine ganze Reihe von Ereignissen und Eklatspitzen erreicht und dass dort kein Gespräch zustande kam, keine wirklich dialogische Auseinandersetzung, ist ein Problem, das mit der Diskurskultur, der Streitkultur auch in, diesem Land sozusagen eng zusammenhängt.
Inwiefern?
Das sieht doch einen Hang zu Polarisierung, zu einem antagonistischen Denken, in dem eigentlich letztlich nur noch Schwarz oder Weiß gibt, ausgeprägt hat und dass eine also differenzierte Betrachtung auch problematischer Aussagen, problematischer Kunstwerke sehr erschwert oder zumindest in den Öffentlichkeiten, in den Foren, die dann zu größerer Aufmerksamkeit führen. Da gibt es eigentlich nur Pro und Contra oder Hop oder Top und das macht es nicht ganz einfach, jetzt auch in so einer kunstkritischen, kunsttheoretischen Vorgehensweise, also den entsprechenden Raum zu erkämpfen, um differenziertere Aussagen zu treffen.
Vielleicht ziehen wir das noch mal ein bisschen weiter historisch. Ich bin auf ein Zitat gestoßen von 1976. Da hat der linke Schriftsteller Gerhard Zwerenz in einem großen Zeitartikel die Formulierung gebraucht, Antisemitismus von links ist unmöglich. Und das begründet er, das ist heute ebenfalls noch bemerkenswert zu lesen, Zitat, linke Kritik kann nicht rassistisch, biologistisch, nationalistisch argumentieren. Zitat Ende. Und vor wenigen Tagen dann schrieb der israelische Architekt A.L. Weizmann, der auch Mitbegründer des Forschungskollektivs Forensic Architecture ist, nach seinem Dokumentarbesuch, dass antisemitische Klischees, ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, in kapitalismuskritischen Kreisen eigentlich immer schon verbreitet gewesen seien und deswegen nun zelebriere ein Teil der deutschen Presse das Scheitern des Postkolonialismus. Hat die Kritik am kolonialen Imperialismus vielleicht sogar eingefahrenes, altes Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie zum Beispiel Kulturen verteidigt, die sich in bekennender Feindschaft zum Staat Israel befinden?
Ja, also das, was Eyal Weizmann, glaube ich, vor allem herausarbeiten wollte in seinem Artikel, ist, dass es eine bestimmte Tradition des Anti-Imperialismus gibt, die es sich in der Suche nach Verantwortlichen, nach Schuldigen, nach Sündenböcken häufig sehr einfach gemacht hat und verschwörungstheoretischen, verschwörungsmythischen Mustern aufgesessen ist. Und das ist ja auch das, was Antisemitismus von Rassismus nach einer bestimmten Lesart unterscheidet, dass der Antisemitismus sich gewissermaßen nach oben orientiert, während der Rassismus nach unten gerichtet ist. Und diese Tradition, diese ungute Tradition, nicht sich vergegenwärtigen, wäre natürlich ein grober Fehler in den aktuellen Positionskämpfen.
Das heißt aber, aus Ihrer Sicht wäre nicht unbedingt Postkolonialismus als Ganzer plötzlich unter dem Verdacht, Kulturen zu legitimieren, die sich gegen Israel positioniert
haben? Nein, also Postkolonialismus ist ja auch ein sehr, sehr grobmaschiger oder ein grober Begriff, unter den vieles subsumiert wird in der laufenden Debatte, was nichts miteinander zu tun hat. Es gibt innerhalb des, der Postkolonialismus als solcher ist auch, den gibt es als Theorieschule in dem Sinne gar nicht. Es gibt Postcolonial Studies, es gibt Postcolonial Theory und innerhalb dieser Postcolonial Studies und Postcolonial Theory gibt es unterschiedlichste Strömungen, die sich auch teilweise binnenfeind sind, wechselseitig. Und man muss sich nur vergegenwärtigen, dass einige der prominenteren Denker, die der postkolonialen Schule zugeordnet werden, wie Gayatri Spivak, Homi Bhabha oder Edward Said, aus der Literaturkritik kommen, aus dem Close Reading von kulturellen Texten und in der Regel ein hohes Maß an Differenziertheit an den Tag legen, manchmal auch an begrifflicher Wolkigkeit und Unschärfe, aber es gibt auch keine eindeutig antisemitischen Äußerungen in den Text. Es gibt hin und wieder, das muss man allerdings sagen, wenn es darum geht, wie verhalte ich mich als Theoretikerin, als Philosophin zu BDS, gibt es da doch sehr eindeutige Stellungnahmen, also von etwa von Spivak oder von Judith Butler oder anderen. Allerdings sind auch diese Sympathiebekundungen in sich viel differenzierter, als es von außen dann von einigen der Gegner dieser Denkschule dargestellt wird. Und insofern ist, glaube ich, schützt am ehesten von solchen Vereinfachungen und also der daraus resultierenden Empörungsspirale, auf die auch der Bundespräsident ja auch hingewiesen hat, ein genaues Hinschauen, ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Lektüren dieser Texte und ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Betrachtung der in Frage stehenden Kunstwerke. Worauf Aya Weizmann auch hinweist in seinem Text, wenn man sich das mittlerweile ja abgehängte Banner von Tarek Pardi ansieht, dann sieht man unterhalb der Figur des Juden mit den SS-Runen auf dem Hut eine weitere Figur eines schwarzen amerikanischen Soldaten, der auf ein Schädelfeld uriniert. Und diese Figur spielt in der Diskussion überhaupt keine Rolle, die ähnlich problematisch ist wie die antisemitische Darstellung der beiden jüdischen Figuren. Und insofern ist die Diskussion, so wie sie sich im Moment entwickelt, eine, die dazu tendiert, oder die Akteure tendieren dazu, sich immer auf jeweils eine Seite zu begeben und von dort aus dann Eindeutigkeit einzufordern.
Sie ist zwar laut, aber nicht umfassend genug, nicht differenziert genug?
Ja, das würde ich so sagen, ja.
Lassen Sie uns nochmal vielleicht auch, weil Sie es gerade erwähnten, über die Rolle der Kunst sprechen. Es ist auffallend, dass sich in die Kritik an der Documenta ja auch immer wieder diese Feststellung mischt, das sei doch überhaupt gar keine Kunst, was da auf der Documenta zu sehen sei. Sie schrieben mal vor einigen Jahren sinngemäß, dass Kunst eigentlich immer weniger die Rolle spielt, die wir in Europa noch so aus dem 19. und 20. Jahrhundert mit ihr zu verbinden gewohnt sind. Also dass ein Kunstwerk eine bestimmte allgemeingültige, einen gewissen universalistischen Anspruch hat sozusagen. Stattdessen gleicht sich Kunst immer stärker so einer Art Wissenschaft, einer Recherche, einem Forschungsprojekt an, also auch einem grundsätzlich offenen Prozess, kann man vielleicht sagen, ohne festes Ergebnis. Was bedeutet das für das Ausstellen jetzt im postkolonialen Kontext? Oder vielleicht, was bedeutet das für das Publikum? Muss sich das Publikum umstellen in seinen Erwartungen?
Ja, ich denke schon, dass es sich umstellen muss. Ich glaube, es will sich auch umstellen. Es hat auch ein Interesse daran. So, das ist also zumindest meine Beobachtung. Die Angebote, die pädagogischen, wissensbezogenen Angebote, die die Documenta diesem Jahr macht, werden durchaus angenommen. Es ist nicht so, dass jetzt ausschließlich der Reflex zu verzeichnen wäre, dass es handelt sich ja da nicht um Kunst, nicht um das, was ich als Person, als mit einem, weiß ich, bürgerlichen Bildungshintergrund vielleicht von Kunst erwarte an ästhetischen Genüssen und Ähnlichem. Ich glaube, da ist die Erweiterung, sind die Erweiterung des Kunstbegriffs in das Politische, in das Epistemologische, in das Soziale längst mitvollzogen worden. Von einem Großteil des Publikums, natürlich nicht von allen. Und mir ist aufgefallen jetzt bei meinem Besuch, wie viele Schriftbilder, wie viele Diagramme, wie viele Versuche, komplexe Sachverhalte in Text und Bild arbeitende Visualisierung zu übersetzen, in den Ausstellungsräumen zu finden, sind teilweise als das, was das Kuratorenkollektiv Juan Grupa als Harvest oder Harvesting bezeichnet, als Überreste, Überbleibsel von Diskussionen, von Gesprächen, von Brainstormings und so weiter, die sich dann als Niederschlag an den Wänden oder auf den Tischen wiederfinden. Und insofern ist das auch eine Einladung an Denkprozessen, an Selbstvergewisserungsprozessen, an Fragebewegungen teilzunehmen und diese auch zu ergänzen und fortzuschreiben. Also es sind immer sind nie gerahmte, nie fertig gestaltete oder selten fertig gestaltete Diagramme, sondern meistens handschriftlich auf die Wand geworfene Ordnungsversuche. Und insofern ist das ein pädagogisches und ein epistemologisches Projekt, das in der Tat also die Kunst mit neuen Aufgabenbereichen erweitert, was auch jetzt nicht zum ersten Mal stattfindet. Das ist in den letzten Ausgaben der Documenta etwa auch schon der Fall gewesen. Also dass die Verschränkung von Wissensproduktion und Bildung in den Kunstbereich selbst oder in die Kunstproduktion selbst hineingetragen wird und nicht ausschließlich eine Frage der Vermittlung von Kunstwerken, die ansonsten für sich autonom stehen, gilt.
Wir haben aus den 70er Jahren in Europa und in Amerika ja diesen Begriff der politischen Kunst auch noch mitgebracht. Jetzt sind ja auf der Documenta, aber auch in vielen anderen Ausstellungen dieser Art oft Kollektive beteiligt, die sich selbst gar nicht mehr über Kunst in dem Sinn definieren, sondern eher, was man heute Aktivismus nennt, in aktivistischen Kontexten, die teilweise eben auch schon relativ weit in die Zeit des 20. Jahrhunderts mitunter zurückreichen. Würden Sie sagen, was wir jetzt bisher als politische Kunst gesehen haben, wird mittlerweile dominiert, vielleicht überwölbt von ganz anderen politischen Agenden, von möglicherweise identitären Fragestellungen oder einer Vermischung von Kultur und Politik, die dann viel mächtiger ist eigentlich als bisher, ist das Politische quasi so dominant geworden, dass Kunst deswegen langsam als Begriff verschwindet?
Es hängt auch hier davon ab, mit welcher Praxis man es zu tun hat im Einzelfall. Und ich würde das so verallgemeinernd nicht unterschreiben wollen, weil ich den Eindruck habe, dass viele dieser auf soziale Prozesse, auf sozialpolitische Transformation, auch auf ökonomische Recherchen und ähnlichen hinarbeitenden Künstlerinnen und Kunstkollektive durchaus einen starken Kunstbegriff weiterhin mit sich führen. Und das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Also der Kunstbegriff ist in der Moderne seit dem Avantgarden einer, der auf die Aufhebung der Grenze von Kunst und Leben setzt und darauf hinarbeitet. Und diese Aufhebung ist natürlich eine, die auf sehr unterschiedliche Weise vonstatten gehen kann. Aber ich muss sagen, dass ich erstaunt war, also obwohl man die Formate auf der laufenden Documenta teilweise sehr dokumentarisch, sehr, das sind Talking Heads, die auf Bildschirmen zu dir sprechen als Besucher, als Besucherin und ihre Lebenswirklichkeit schildern, die Lebenssituation, in der sie sich befinden. Fast immer gehen diese Aussagen von einer Reflexion auf die Rolle und die Funktion von Kunst in diesen Situationen aus. Es geht immer um die Frage, welche mich aus dieser Situation heraustragenden Kräfte kann die Kunst entfalten, wenn ich sie selbst betreibe, etwa als geflüchtete Person in einem dänischen Asyl, einer Asylunterkunft. Und das fand ich schon erstaunlich, mit welcher Emphase, mit welcher Nachdringlichkeit also diese Funktion der Kunst, die ethische Funktion der Kunst, die politische Funktion der Kunst, aber auch die also gewissermaßen psychotherapeutische Funktion von Kunst ins Spiel gebracht wird auf diese Weise. Und die Produkte, in denen sich dann diese Kunstproduktion dann äußert, sind dann andere als die man aus dem gehobenen Galerien- und Museenbetrieb der Contemporary Art kennt. Aber es sind aus der Perspektive derjenigen, die sie hergestellt haben, vollwertige Kunstwerke.
Mhm. Können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele nennen von Werken? Auch der Werkbegriff ist ja seit der Moderne stark in der Kritik. Vielleicht sind es ja auch gar keine abgeschlossenen Werke in dem Sinn mehr, so wie Sie es auch geschildert haben. Aber können Sie ein, zwei Werke nennen aus der Documenta, aus Ihrem Erfahren jetzt der Ausstellung, wo Sie das besonders gut verwirklicht gesehen haben, besonders eindrucksvoll für sich?
Es gibt eindrucksvolle Kunstwerke in den Räumen, also wie die Ausstellung des Roma MoMA, eines Museums von Rom-Künstlerinnen. Aber ich bin jetzt persönlich nicht durch die Documenta gelaufen auf der Suche nach hervorragenden Kunstwerken, nach Best-Practice-Beispielen für gelungene Kunst, die sich dann vielleicht auch auf dem Kunstmarkt oder in anderen Biennale-Kontexten und so weiter bewähren könnte, sondern ich war eher interessiert oder wurde eher immer wieder überrascht von eher beiläufig geäußerten Bemerkungen zu sehr fundamentalen ästhetischen Fragen in diesen Videos beispielsweise, in diesen Videos von betroffenen Gruppen, die im Rahmen einer NGO, eines Kollektivs, das ich zum Beispiel jetzt im Falle von Trampoline, dem dänischen Kollektiv mit Geflüchteten, die seit Jahren in solchen Lagerverhältnissen leben, auseinandersetzen und denen die Möglichkeit gegeben haben, sich zu ihrem Verhältnis, zu ihrer Beziehung zu künstlerischer, kunsthandwerklicher Produktion zu äußern. Und welche Rolle das auch als Überlebensstrategie spielt.
Wir lernen, das ist sehr häufig jetzt in den letzten Jahren und ja, auch beispielsweise in ethnologischen Museen zu hören, die sich jetzt gerade umformatieren, die sozusagen im Zuge der Postcolonial Studies versuchen, ihre Bestände zu ordnen, sei es am Humboldt-Forum. Am Humboldt-Forum wird ständig gelernt, wird ständig der Dialog gesucht. Es spielt also auch eine große Rolle anscheinend auf dieser Documenta. Ruan Grupa, das Kuratorenkollektiv, hat gelernt, hat sich entschuldigt und hat gelernt, wie Sie sagen. Sie suchen weiterhin den Dialog. Also auch der Dialog ist immer sehr wichtig geworden. Wenn wir eben ansatzweise davon sprachen, dass identitäre Ansätze auch eine große Rolle spielen in diesen Debatten, sind identitäre Ansätze automatisch auch eine Verweigerung von Dialog? Stehen sie dem Dialog, dem Lernen entgegen? Oder bedeutet andererseits auch Dialog irgendwie immer Manipulation, wenn wir unsere modernistischen Kunstbegriffe in die Welt tragen?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen identitären im engeren Sinne und identitätspolitischen Methoden und Äußerungsweisen. Ich denke nicht, dass Identitätspolitik und Dialogizität oder Dialogfähigkeit von vornherein ausschließen, auf keinen Fall. Es geht darum, glaube ich, die Widersprüche, die Dissonanzen, die unauflösbaren Widersprüche zwischen den gesellschaftlichen Gruppierungen, zwischen selbst identifizierten Gruppen und solchen, die von anderen als Gruppen identifiziert werden von außen, auszuhalten. Und ich glaube, das ist eine Qualität auch einer also demokratischen Debattenkultur und Diskurskultur, wäre genau diese trotz der letztlich möglichen Unauflösbarkeit, weil es gibt keine Lösung für diese Probleme, sondern es gibt höchstens, und das wäre aber schon großer Erfolg, also die Möglichkeit der Errichtung neuer Konstellationen, neuer Foren, auf denen das Gespräch stattfinden kann, ohne dass man das Gegenüber dem eigenen Geschrei stumm stellt.
Gehen wir vielleicht nochmal zum Anfang unserer Fragestellung zurück, diesen ja sehr schrillen Debatten, dieser Frontstellung von Rassismus versus Antisemitismus, die wir anfangs erwähnten, ja zu so einer Art Clash der kulturalisierten Politik, wie man das nennen könnte. Sind das Anzeichen eines Kulturkampfes für Sie?
Ja, also als Kulturkampf wird dieser Clash ja auch immer wieder gelabelt und bezeichnet. Ich finde, angesichts der aktuellen Debatten, also um die Documenta, interessant, wie der Begriff der Kunstfreiheit, der von dem Bundespräsidenten in seiner Rede zur Eröffnung am 18. Juni ins Spiel gebracht wurde, auf eine ganz interessante Weise, wie ich finde. Ich finde, diese Rede ist gar nicht so uninteressant in ihrer doch also Reflektiertheit und auch wenn man an vielen daran natürlich auch Kritik üben kann, ist die Frage der Freiheit eine, die bezogen auf Kunst einerseits eine juristische und verfassungsrechtliche Dimension hat und auf der anderen Seite eine ideologische Funktion. Und die Freiheit, die im Moment von vielen jetzt ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie eingefordert wurden, die individuelle Freiheit, die Freiheit zu konsumieren und all das, was in den Großdebatten dieser Zeit immer wieder ins Spiel gebracht wird, dass diese Freiheit eine ist, die teilweise im Namen einer Mehrheit geäußert wird, aber oft werden diese Forderungen auch als Ausdruck einer minderheitlichen Position gesehen. Und wenn man jetzt den Antisemitismus genauer betrachtet, im bundesdeutschen Kontext, im Kontext der Berliner Republik, dann ist auffällig, wie sehr ein identitätspolitisches Muster, nämlich der Vertretungsanspruch für eine Minderheit zu sprechen, in diesem Fall die jüdische Bevölkerung in Deutschland, zur Staatsräson wird, auch aus guten Gründen, aus indiskutablen oder nicht von der Hand zu weisenden historischen Gründen und einer historischen Verantwortung. Und dass aber da, also weil es sich strukturell um ein identitätspolitisches Verhalten der staatlichen Organe handelt, plötzlich Fragen der Kunstfreiheit nochmal anders betrachtet werden, nochmal anders kalibriert werden. Und das führt dann dazu, dass ein Expertinnenrat einberufen wurde, der jetzt die Kunstwerke auf der Documenta also überprüft, ob sie Spuren antisemitischer Bildsprache oder auch anderer Sprachen enthält. Und dieses zentrale staatliche Instrument, das an Zensur grenzt oder an eine zensurähnliche Form der Kunstkontrolle, ist eines, das natürlich dann wiederum die Künstlerin der Documenta auf den Plan ruft, die vor nicht langer Zeit auch einen offenen Brief verfasst haben und sich gegen diese Art von Überprüfung verwahren. Das heißt, was im Moment sehr in Bewegung gerät, ist das Verhältnis zwischen einer Identitätspolitik, die von einem gesellschaftlich minderheitlichen Standpunkt aus geäußert wird, und die Identitätspolitik, die im Namen einer Staatsräson geäußert wird, in der das Verhältnis zu Israel und die Frage des Existenzrechts Israel und dessen Verteidigung, wie gesagt, aus sehr guten Gründen an oberster Stelle steht.
Bietet es eine Perspektive aus Ihrer Sicht für ein neues Verständnis von Kunst?
Diese spezielle Diskussion jetzt oder die Art und Weise, die sich entwickelt hat, nein, das glaube ich nicht.
Es läuft in eine falsche Richtung?
Ja.
Was müsste passieren? Wie müsste sich die Debatte verändern?
Sie müsste sich in der Hinsicht verändern, dass die Voraussetzungen, auf denen der das aktuelle Regierungshandeln basiert, verändern, in denen etwa denjenigen Gehör gegeben wird, die für eine, wie Michael Rothberg es zum Beispiel nennt, eine multidirektionale Erinnerung werben oder für die Verschränkung von unterschiedlichen Formen der Unterdrückung der genozidalen Verbrechen der Vergangenheit, dass die Erinnerung daran eine verschränkte Erinnerung ist und sein sollte, dass sowohl die Singularität der Shoah beansprucht werden kann und behauptet werden kann, als auch die Forderung, Verantwortung zu übernehmen für die Verbrechen der Kolonialgeschichte, dass das nebeneinander existieren kann, ohne dass es sich ausschließt oder ohne dass es dass da diese berühmte also Erinnerungskonkurrenz einsetzt. Also geschichtspolitisch müsste sich da einiges ändern und damit auch die geschichtspolitische Grundierung vieler auch im Bundestag sitzenden Parteien. Und ich habe mit großem Interesse den Kulturausschuss zur Documenta tagen gesehen. Das lässt sich auch auf YouTube noch nachvollziehen. Das sind viele Stunden an Äußerungen und Debatten, die höchst aufschlussreich sind, also die eigentlich eine Lehrstunde für das sein könnten, was es zum Teil zu überwinden gilt, aber natürlich sind auch dort Spurenelemente enthalten dessen, was man unbedingt bewahren sollte und weiterentwickeln sollte.
Sagt der Kunstwissenschaftler, Autor und Ausstellungskurator Tom Holert bei uns in den Kulturfragen. Ein Gespräch, das wir in Berlin aufgezeichnet haben. Mir bleibt hier noch der Hinweis auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich hier mit Dank fürs Zuhören Carsten Probst.